Willkommen zu einem neuen Beitrag in der Hausapotheke der Selbstwirksamkeit und ich sitze hier heute mit Esther Hagemann. Hallo Esther.
Hallo Christine.
Esther, du bist Change Managerin und du coachst Menschen im Bereich des Selbstmanagements. Und ich muss sagen, du bist einer der strukturiertesten und zielstrebigsten Menschen, die ich kenne. Und ich habe mich total gefreut, als du gesagt hast, du machst einen Beitrag zum Thema schon wieder. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ich sag dir mal schon wieder, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann gucken wir mal, ob ich damit richtig liege. Und zwar stelle ich mir unter schon wieder vor, dass ich mich dabei ertappe, dass ich schon wieder was gemacht habe, was ich irgendwie immer mache und was ich doch eigentlich gar nicht will. Trifft es das oder liege ich völlig falsch?
Nein, das ist ganz genau richtig. Das ist ein Moment, wie du sagst, wo wir denken, ja, schon wieder. Das kann sein, dass das ein Moment ist, wo wir sagen, Mensch, da habe ich ja schon wieder Glück im Unglück gehabt oder da habe ich doch den richtigen Menschen kennengelernt oder da war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das kennen wir auch. Allerdings, wenn wir jetzt in der Coaching-Praxis sind, dann kommen natürlich Fälle zu mir oder Klienten zu mir, die berichten von Fällen, in denen schon wieder eher unangenehm ist und aus denen sie dann auch wieder raus wollen und es nicht nochmal erleben wollen.
Ah ja, cool. Und darüber reden wir heute. Das finde ich schön. Ja, mit was für Fällen kommen denn die Menschen zu dir oder mit welchen Anliegen oder was treibt sie so um?
Ja, also in der Coaching-Praxis kommen dann Leute zu mir, die sich in einer gewissen Sackgasse befinden. Mhm. Und die sich irgendwie gefangen fühlen oder ja, aus einer bestimmten Situation alleine gegebenenfalls nicht mehr rauskommen. Das kann sein, dass sie immer wieder Muster bei sich erkennen, die ihnen vielleicht hilfreich waren, bis dahin zu kommen, wo sie waren oder wo sie jetzt sind. Und diese Muster helfen ihnen aber nicht, wenn sich die Situation zum Beispiel verändert oder wenn sie ihre Rolle ändern. Also wenn man zum Beispiel als Mitarbeiter sehr erfolgreich war und dann auf einmal als Führungskraft arbeitet, dann gibt es bestimmte Muster, die man immer wieder so gemacht hat, die aber dann für die neue Rolle sehr hinderlich sein können.
Ah, okay. Verstehe ich. Was ich schön finde, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, das war mal für was gut.
Richtig.
Das finde ich einen total schönen Gedanken, weil oft haut man sich ja quasi selber einen auf die Nuss. Man sagt, oh, hast du schon wieder das gemacht und so weiter. Und das finde ich jetzt gerade total schön, dass du so rangehst und sagst, Mensch, das war mal für was gut und jetzt haben sich die Umstände geändert, jetzt passt es nicht mehr. Was ist denn so das Gute an dem schon wieder?
Ja, das schon wieder ist erstmal, wenn wir es merken, natürlich eine super Sache, weil wir uns erinnern, dass wir an diesem Punkt schon mal waren. Und das heißt, an diesem Punkt haben wir eine bestimmte Bewusstheit für unsere aktuelle Lage. Das haben wir nicht immer, weil wir oft im Autopilot-Modus laufen und einfach nur funktionieren und vielleicht ja, jede Woche dasselbe machen, jeden Monat, ja ein Jahr aus. Und wenn wir merken, oh, das ist mir jetzt schon wieder passiert, dann ist das ein ganz besonderer Moment, ein ganz wertvoller Moment. Ja, und was ich sagte, es hat uns geholfen, das schon wieder, dieses Muster, weil es sind so präferierte Lösungsmuster. Das heißt, mit diesem Muster sind wir ganz gut und ganz weit gekommen. Mhm. Das könnte sowas sein wie, ja, das ist so meine Art und Weise, wie ich das mache. Art und Weise, wie ich Probleme löse oder Art und Weise, wie ich auf Menschen zugehe. Art und Weise, wie ich schwierige Situationen meister. Es kann aber auch so eine bewährte Bewältigungsstrategie sein. Also bei Themen, die uns erstmal zu überwältigen scheinen, wie zum Beispiel, ganz persönliches Beispiel, mein Umzug vor einem Jahr von Brasilien nach Deutschland. Da wusste ich auch nicht, wo ich anfangen sollte, weil die Aufgabe war einfach riesengroß und schier unendlich.
Wenn Esa jetzt sagt Umzug, klingt das irgendwie so nett und bescheiden. Man muss sagen, eigentlich ist es eine Verlagerung des Lebensmittelpunktes, nicht nur für dich, sondern für die komplette fünfköpfige Familie, ne?
Richtig, genau, genau. Deswegen war die Komplexität so groß.
Ja.
Genau, und wenn ich also bewährte Bewältigungsstrategien habe, das war in dem Fall zum Beispiel, mach Schritt für Schritt, ja, mach nur das, was jetzt gerade ansteht. Und das heißt natürlich, dass ich in dem Moment darauf zurückgreife und mir sehr, sehr viel Reflexion spare, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, oder auch Selbstzweifel, dass ich mir das einfach erstmal sparen kann, weil ich weiß, Schritt für Schritt kam ich vorher auch gut durch und werde ich jetzt auch gut durchkommen. Und hat auch so geklappt, tatsächlich.
Okay. Also das sind dann so Sachen, nochmal für mich zum Verständnis, da sagst du, das ist ein guter Lösungsweg, das haben wir Zeit unseres Lebens geübt und dann können wir darauf zurückgreifen. Und vorhin hast du aber auch gesagt, die Leute, die zu dir kommen, die kommen ja jetzt nicht und sagen, hey, ich bin hier total gut aufgestellt, ich habe ganz tolle Lösungswege und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen, Frau Hagemann, sondern die leiden. Na, also was ist denn dann das Problem von schon wieder oder wann wird schon wieder problematisch?
Also die Leute, die zu mir kommen in die Coaching-Praxis, die fühlen sich vielleicht gefangen in einer bestimmten Situation. Und fühlen sich wie festgesteckt, wie eine Frühlingszwiebel vielleicht in der Erde. Die fühlt sich auch festgesteckt und muss auf ihren Moment noch warten. Oder ich hatte auch mal das Bild benutzt von einem Kreisel, in dem ein Auto sich immer in diesem Kreisel dreht. Und wo man sich fragt, ja, wo ist die Ausfahrt? Welche Ausfahrt ist die richtige vielleicht? Und um Fehler zu vermeiden, fährt man dann vielleicht weiter im Kreis herum. Oder bleibt zum Beispiel auf seinem Karrierepfad. Bleibt vielleicht bei dem Partner, der ihm nicht gut tut, bleibt in der Firma, weil es die Annehmlichkeiten doch größer sind als das Risiko, dass man einzugehen bereit ist.
Okay, also wenn ich bei deinem Bild bleibe, dann stelle ich mir jetzt gerade so vor, ich fahre immer den gleichen Weg zur Arbeit, da ist eine Baustelle, die Autobahn ist meinetwegen nur einspurig, ich habe da eigentlich immer Stau, aber ich fahre da weiter, weil ich es kenne. Kann ich mir das so vorstellen? Weil das der Weg ist, den ich von A nach B kenne?
Ja, genau. Ja? Das kann man sich absolut gut vorstellen. Ich mag diese Beispiele mit dem Autofahren. Genau aus dem Grund, weil ich mich selbst immer so sehe wie eine Autofahrerin in meinem Leben.
Mhm.
Und das Lenkrad in die Hand nehme und mein Leben damit in die Hand nehmen kann. Und das sind jede Abfahrt und jede Kreuzung sind Entscheidungen, die ich treffe. Und wenn man wiederholt an einem Punkt kommt dann und feststeckt irgendwo, zum Beispiel im Stau, wie du das gesagt hast, ja, was passiert dann? Man könnte einfach die Geduld aufbringen und das als gegeben sehen. Ja? So sehen sind wir meistens nicht, ja? Sondern wir sind frustriert, wir ärgern uns, wir machen uns Vorwürfe. Das ist ja schon wieder passiert. Und, und all das schwächt erstmal auch das Selbstbewusstsein.
Mhm.
Ja, und wenn ich versuche, anders zu fahren, ja, also zum Beispiel auch in einer unbekannten Umgebung, dann versuche ich etwas absichtlich anders zu machen. Und da wird das dann interessant. Also, weil ich möchte nicht nur aus der festgefahrenen Situation rauskommen, sondern tatsächlich mich gegebenenfalls auch entwickeln. Also meinen Horizont erweitern, meine Ortskenntnis erweitern, mir selbst zum Beispiel mehr zutrauen, vielleicht neue Dinge entdecken, nicht nur jetzt in der Natur oder in der Umgebung, sondern tatsächlich auch in mir selbst.
Okay, also das heißt, wenn wir jetzt bei dem Autobeispiel bleiben, ich habe nicht nur den Vorteil davon, dass ich den Stau vermeide, wenn ich eine neue Strecke kennenlerne und die dann fahre, sondern ich lerne auch gleichzeitig was dabei. Also zum Beispiel, ich lerne eine schöne neue Landschaft kennen.
Ja, genau. Und diesen Stau umfahren ist eine Anpassungsleistung.
Okay.
Und diese Anpassung müssen wir natürlich im täglichen Leben ständig leisten. Das kostet aber Energie, die wir manchmal nicht haben oder nicht aufzubringen bereit sind. Dann bleiben wir schon wieder. Aber wenn wir uns trauen, uns das zutrauen, dann haben wir auf einmal viel mehr Spielraum, viel mehr Flexibilität und können damit auch mit der nächsten Herausforderung auch wieder angemessen umgehen.
Das klingt natürlich total schlüssig. Ne? Wenn ich aber jetzt mal so mich betrachte, ne, dann könnte ich ja aber sagen, oh, dann gehe ich doch mal an der armlichen Tafel Schokolade vorbei. Oder dann werde ich doch einfach nicht mehr wütend in der Situation, wenn es so einfach wäre. Aber gleichzeitig ist der Mensch ja ein Gewohnheitstier. Woher kommt denn das, Esther?
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da sind wir genau an dem Punkt auch, wo wir im Coaching einen Unterschied machen können, zu dem, dass Leute natürlich probieren und es auch schaffen, aus einer schon wieder Schleife auch selbstständig rauszukommen. Dafür braucht man nicht unbedingt einen Coach. Man kann natürlich auch Dinge durchdenken und auch anders machen. Das kennen wir auch alle mit kleinen alltäglichen Dingen oder mit Routinen, die wir uns aufbauen. Oder mit, ja, einer Verhaltensveränderung, wie du sagst. Esse ich jetzt noch die Tafel Schokolade am Abend oder esse ich ein kleines Stückchen oder was esse ich davor, damit ich gar keinen Hunger mehr habe auf die Schokolade und so weiter. Es ist nicht einfach, weil wir unser Verhalten nicht nur dadurch steuern, indem wir etwas denken, also uns etwas vornehmen, sondern auch ganz viel Vertrauen darauf, was der Körper schon weiß. Und das sind Erinnerungen, die tatsächlich im Körper gespeichert sind, aber auch vor allem, die man im Gehirn sehen kann und die man an der Struktur der Nervenzellen tatsächlich auch sehr gut abbilden kann. Also alles, was wir seit unserer Kindheit zum Beispiel gelernt haben und auch wiederholt machen, das gräbt sich einfach auch physiologisch, also im Körper, ein. Und zum Beispiel unsere Nervenzellen, es gibt ganz beeindruckende wissenschaftliche Bilder davon. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir unzählige Nervenzellen, die quasi alle nebeneinander existieren. Und mit der Zeit, mit den Jahren, mit der Erfahrung bilden sich sowas wie Autobahnen. Ja, da sind wir wieder beim Autobild. Also man kann sich vorstellen wie Autobahnen, die sind viel befahrene Straßen, oft benutzte Wege. Und diese Autobahnen haben bestimmte Knotenpunkte und ja, uns fällt es leicht und die Übertragung der Nerven ist auch besonders schnell auf diesen Autobahnen. Uns fällt es leicht, diesen Weg zu nehmen. Und somit gestalten sich Muster tatsächlich nicht nur im Verhalten, sondern auch physiologisch, die man auch wirklich, wenn man das Gehirn und Gehirnstrukturen untersucht, auch tatsächlich abbilden kann.
Ja, Esther, du siehst mich grinsen, denn es freut mich natürlich, dass du sagst, dass der Mensch nicht zwingend einen Coach dafür braucht. Ne, denn wir sind ja hier in der Hausapotheke der Selbstwirksamkeit und du bist jetzt quasi der Coach für denjenigen, der das hört. Und deswegen würde mich jetzt total interessieren, wie kommt man denn raus aus dem schon wieder? Vorhin, als ich dir zugehört habe, hast du eine Sache schon gesagt. Du hast gesagt, es ist ganz wichtig, dass man merkt, huch, hier war ich schon mal, hier will ich doch eigentlich gar nicht lang. Na, aber dass das schon wichtig ist. Aber es gibt ja bestimmt noch viele andere Tipps und Tricks, auf die ich mich jetzt freue.
Ja, sehr gerne. Also ich teile meine Methoden und auch Hinweise sehr, sehr gerne. Und vielleicht ist auch der ein oder andere Hinweis schon dabei, sodass man seinen Schon-Wieder-Punkt alleine überwinden kann. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Also zunächst einmal stelle ich viele Fragen zu dem Schon-Wieder-Punkt. Also wenn du mir berichtest, dass dir etwas schon wieder passiert ist und dass du das nicht mehr möchtest, dann versuche ich zunächst einmal, das besser zu verstehen. Und genau das ist der Punkt, wo wir sagen so, ach Mist, das ist mir doch schon wieder passiert. Und dann frage ich, okay, was ist denn genau dieser Punkt, an dem du schon wieder zum Beispiel falsch abbiegst? Und was ist da genau? Und wenn man das ein bisschen mehr aufdröselt, kommt man an interessante Erkenntnisse, dass man vielleicht vorrangig denkt, man wäre schon wieder aus Gewohnheit auf die Autobahn mit der Baustelle draufgefahren. Dabei ist es vielleicht eine ganz andere Ursache. Vielleicht ist es eine Unachtsamkeit oder eine falsche Annahme zum Beispiel, dass man immer auf der Autobahn schneller wäre als auf kleineren Straßen. Also es ist dann schon die Überlegung wert, was steckt genau dahinter? An welchem Punkt genau ist das dieses schon wieder? Und auch interessant ist dann zu gucken, was geht genau in mir vor? Welche Gedanken habe ich und welche Gefühle spüre ich bei mir? Und die Frage ist auch interessant zu gucken, ja, wie kommt man drauf, dass das eine Schleife ist, die einen nicht weiterbringt? Also welche Gedanken oder mentalen Vorstellungen sind dahinter, dass das jetzt eine Schleife oder eine Sackgasse wäre. Mhm. Im Beispiel dieser Frühlingszwiebel, die wir vorhin hatten, ist das ja nur ein gefühlter Moment von Feststecken es muss ja nur der richtige Zeitpunkt kommen und dann kann die Blume ja tatsächlich rauskommen. Dann frage ich gerne, was haben meine Klienten schon ausprobiert? Was war erfolgreich davon? Hat die Situation gegebenenfalls verschlimmert? Sodass wir ein gutes Bild haben, wo stehen wir und was müssen wir jetzt nicht weiter probieren? Weil Verschlimmbesserungen brauchen wir natürlich im Coaching auch nicht.
Ich denke halt auch, wenn irgendwas von diesen alternativen Strategien greifen würde, hätte es wahrscheinlich schon gegriffen, ne?
Ja, genau. Ja, das ist ja genau der Punkt, an dem wir uns so oft ärgern über uns selbst, beziehungsweise was uns so frustriert zurücklässt. Dass wir sagen, ja, ich war ja schon an dem Punkt, ich habe auch schon was probiert, aber es passiert mir trotzdem schon wieder. Das heißt, das Handlungsrepertoire, was wir haben für eine Lösung von schon wieder, das reicht in dem Fall nicht aus. Und dann geht es darum, ja, andere Wege zu finden.
Ich finde mich gerade sehr drin wieder, dass du sagst, man ist dann auch so frustriert und genervt von sich selber und kommt ja auch so schnell, also nicht jeder vielleicht, aber ich kenne das auch, dann schnell in so eine Abwertung, oh, schon wieder, hast du nicht und so. Und da habe ich immer den Eindruck, das stresst einen dann nochmal on top.
Absolut.
Ne? Also das ist halt nochmal so eine Schippe drauf. Also ich laufe schon mit einem total schweren Rucksack rum und dann packe ich mir noch einen Stein rein, indem ich mich selber richtig schön disse. Wenn ich jetzt jemand bin, der an diesem Punkt steht, also ich ertappe mich bei was ich mir auf den Tod vorgenommen habe, anders zu machen und dann haue ich mir dafür auch noch auf die Mütze. Was kannst du so jemandem raten?
Ja, da empfehle ich, alle Kräfte zu erkunden, die dich in diese Situation gebracht haben. Die Perspektive auf dich selbst ist dabei nur die eine Seite. Also man kann natürlich gucken, was sind meine Anteile daran? Was ist vielleicht meine Gewohnheit, meine Historie, meine Glaubenssätze und so weiter. Aber ich empfehle auch immer gleichzeitig die andere Seite zu betrachten. Und zwar, was ist begünstigt durch die Umgebung? Oder auch zu gucken, was ist begünstigt durch die aktuelle Lebensphase, in der ich bin? Da komme ich dann auch natürlich auf andere Ideen, nicht nur bei mir selbst zu arbeiten, sondern auch andere Anhaltspunkte für Veränderungen zu finden.
Hast du mal ein Beispiel für mich?
Also ein Beispiel ist, was ich auch selbst erlebt habe, ist, dass ich mich stellenweise in den 8 Jahren, in denen wir als Familie in Brasilien gelebt haben, tatsächlich überfordert gefühlt habe. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, ja, was sind meine Anteile daran? Also lerne ich zum Beispiel langsam eine neue Sprache, was in der Tat der Fall ist. Oder vielleicht bin ich besonders schwerfällig in neuen Umgebungen. Aber auch zu überlegen, okay, die Umgebung an sich ist auch einfach sehr anstrengend. Das heißt, wenn man die Sprache nicht spricht, das Klima nicht gewohnt ist, das Essen nicht gewohnt ist, durch die fehlenden Sprachkenntnisse dann auch wenig Leute kennenlernt, wenig Anschluss hat, und dann auch noch, so in meinem Fall, kleine Kinder zu versorgen hat, dann ist die Umgebung oder die Situation auch einfach nicht dafür prädestiniert, ein angenehmes, bequemes Leben zu haben, sondern das Leben an sich in dieser Umgebung ist einfach anstrengend. Ja. Und wenn ich das sehen kann, dann brauche ich dann mir nicht den zusätzlichen Stress zu machen, dass ich doch nicht erholt und vielleicht so wunderbar aussehe, wie ich aussehen könnte und erholt bin und mein Energielevel unheimlich hoch ist, sondern dass es einfach die Umgebung auch ist, die das hervorbringt.
Ja, das finde ich einen total schönen Gedanken, weil also ich kenne das ja jetzt auch aus meiner Beratungspraxis, dass es dann Leute gibt, die geben sich auch wirklich viel selber die Schuld. Und ich denke, also wenn du mir das so schilderst, dann denke ich, ja, also jemand, der in so einer Situation ist, da ist es ja irgendwo ganz folgerichtig, dass der hier wie das blühende Leben Tango auf dem Tisch tanzt, ne? Sondern dass das Leben, was du führst, auch oder die Situation, in der du steckst, einfach auch einen gewissen Tribut fordert, ne? Aber das ist sicherlich, ja klar, das ist sicherlich ein wertvoller Hinweis zu sagen, was davon ist wirklich meins und was davon ist jetzt einfach stumpf mal die Situation, in der ich stecke. Ja, spannend. Aber wenn ich jetzt so ausklammbüsert habe, ja, das und das und das ist mein Anteil, ne? Was mache ich dann?
Ja, was ist immer gut ist, auch mal zu schauen, was ist hier los, also was passiert hier, und dafür muss ich erstmal auch einen gewissen Grad auch aushalten lernen, also einen Stillstand vielleicht auch erstmal aushalten können, lernen, zu beobachten und zu erkunden, was auf den Ebenen passiert, wie ich vorhin schon mal sagte, mit dem Gehirn, also was passiert auf körperlicher Ebene, welche Erinnerungen trigger ich, welche Mythen oder Glaubenssätze trage ich mit mir rum und was tatsächlich agiere ich aus und was bewirkt das an Gedanken und Emotionen.
Wann sollte man sich denn überlegen, es wäre gut, was zu ändern? Hast du da so eine Daumenregel?
Ja, wobei natürlich jeder sich selbst natürlich überlegt, wann er an dem Punkt ist, zu sagen, nein, so geht's jetzt nicht weiter mit schon wieder, sondern ich möchte tatsächlich etwas ändern. Wenn man sich zum Beispiel übermäßig lange über sich selbst ärgert, das ist ein großes, gutes, starkes Zeichen, dass man da raus sollte. Und was heißt jetzt lange über sich ärgern? Das sind,
also ich kenne da Leute, die haben das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht.
Richtig, genau. Die werden zunehmend verbittert. Da hast du recht. Ja. Aber ich würde tatsächlich sagen, länger als 3 Minuten sich über sich zu ärgern, führt dann nur noch zu zusätzlichem Stress.
Okay, ja.
Mhm. Oder auch grübeln. Das ist so eine Dreierregel. Länger als 3 Tage über etwas zu grübeln, da würde ich auch sagen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, aus dieser Schleife sich professionelle Hilfe zu holen. Das kann natürlich auch hier ein Bekannter sein oder jemand, mit dem man sonst vertrauensvoll sprechen kann.
Habe ich verstanden. Was für konkrete Tipps und Tricks hast du denn noch für jemanden auf Lager, der aus seinem persönlichen schon wieder rauskommen möchte?
Ja, also ich hatte am Anfang schon berichtet von den Fragen, die ich stelle, um diesen schon wieder Punkt zu besser zu verstehen. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, die Perspektive der Erkundung auch mal zu ändern, nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf die Umgebung.
Mhm. Ja.
Was ich auch schon mal gesagt habe, dass es hilft, sich selbst zu beobachten und auch den Stillstand aushalten zu lernen. Also dass es im Moment vielleicht gar nicht darum geht, etwas zu verändern, sondern tatsächlich in diesem Verharren erstmal, es einem schon besser gehen kann, wenn man lernt, es auszuhalten.
Okay, also dass ich mir nicht noch extra Druck mache, mir geht's nicht gut damit und ich muss sofort was ändern, sondern den Druck rausnehme und sage, hey, ich muss nicht sofort was ändern. Ich nehme mir diesen Druck. Stattdessen gehe ich mal ein bisschen neugierig auf Entdeckungsreise und gucke, was läuft hier denn eigentlich und was läuft mit mir und warum mache ich das? Was kommt da bei mir hoch, wenn ich drüber nachdenke? Was bringt mich dazu, so zu ticken?
Meinst ja, du genau. Das? Mhm. Genau. Ich meine damit auch ganz konkret, also wenn Leute gerne was verändern möchten, aber sich gleichzeitig in dieser schon wieder Schleife wiederfinden, dann ist es ja eine gewisse Ambivalenz. Und das einfach auch mal erstmal zu benennen, das ist hilfreich für meine Coaching-Klienten zum Beispiel, und zu sagen, ja, ich will das eine, aber ich will das andere auch nicht aufgeben.
Mhm.
Und wenn man das benennt, dann ist man schon einen Schritt weiter, weil man kann sagen, ich muss jetzt auch erstmal nichts verändern, weil man würde ja auf dieser oder jener Seite vom Pferd fallen, sondern dass man sagt, vielleicht ist es eine gute Idee, in diesem Punkt, wo ich mich jetzt befinde, erstmal Kraft zu schöpfen oder wirklich ruhig zu werden oder zu meinen Bedürfnissen vorzudringen. Was brauche ich denn tatsächlich?
Manchmal ist es ja auch gar kein Entweder-Oder.
Richtig.
Manchmal geht ja auch ein Sowohl-als-auch und man muss nur diese dritte Lösung finden, die das Wichtige aus beiden Varianten vereint.
Ja, genau. Und darum geht es ja ganz oft im systemischen Denken, dass wir versuchen, Anregungen zu geben, das Gewohnte zu verlassen und auch neue Lösungswege zu suchen, die aber tatsächlich dann auch kompatibel sind mit einem selbst, also die wirklich gut zu dem eigenen Leben passen.
Jetzt hast du ja einen systemischen Hintergrund und also das wäre jetzt eine ganz eigene Folge, darauf einzugehen, ne? Aber im Systemischen ist es ja so, dass du den Menschen, der vor dir sitzt, auch als jemanden begreifst, der ganz unterschiedliche Anteile in sich hat. Also, was weiß ich, zum Beispiel so ein Anteil, der eine ganz große Tatkraft mit sich bringt und gleichzeitig irgendein Anteil, der sich gerne auch mal zurücklegt und die Füße hochlegt und das Leben genießt. So. Also, oder vielleicht ein Anteil, der klein und verängstigt ist und dann wieder einen anderen Anteil, der wie so ein bellender Terrier aus um die Ecke geschossen kommt und erstmal einen auf dicke Hose macht. Wie passt das denn zu diesem Thema schon wieder? Oder kann man das irgendwie sinnvoll nutzen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn einem etwas schon wieder passiert, dann sind wir ja in diesen ganz früh erlernten Mustern drin. Und da ist es wirklich hochspannend, einfach mal zu schauen, wer spricht denn da in mir? Wie du sagtest, welche Anteile habe ich, die mir zu einer bestimmten Situation, in der ich bin, bestimmte Dinge sagen? Und es ist sehr, sehr lohnenswert, in einem Coaching-Prozess diese Antreiber, die heißen unterschiedlich, manche heißen Antreiber oder auch Saboteure, kennenzulernen. Also da tiefer reinzugehen, da gibt es auch Tools und Tests, die ich auch durchführe mit meinen Klienten. Zu analysieren, wer spricht denn da? Also was sind das für Stimmen und was sagen die mir genau? Was sind die Motive, die ich dahinter habe und was sind vielleicht eigene Motive und Werte, die ich auch wirklich in meinem zukünftigen Leben auch weiter ausleben möchte? Und was sind aber auch Lebensmythen zum Beispiel oder Lebenslügen, die mich auf jeden Fall nicht weiterbringen?
Okay, ich hake noch an diesen, also nicht Stimmen, also ich bin gerade noch gedanklich bei diesen Anteilen, weil ich stelle mir gerade, also ein klassisches schon wieder von mir ist so dieses: Ach ja, abends, so langer Tag, anstrengend, viel gemacht, Kinder sind im Bett und ich stehe vor dem Schrank und öffne die Tür, nehme die Tafel Schokolade raus und esse sie mit Stumpf und Stiel auf. Also gerade, dass ich noch die Verpackung abmache und in den Müll schmeiße, aber die Tafel Schokolade ist weg. Ist natürlich nichts, was ich will, aber das ist so ein klassisches schon wieder von mir. Und wie würdest du mich denn dann irgendwie, oder wie würden wir denn auf meine Anteile kommen?
Ja.
In so einer Situation.
Ja, ich würde dich auf jeden Fall fragen, was du da über dich glaubst, wenn du dir diese Tafel Schokolade nimmst.
Ja, also ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich in mir so eine Grundüberzeugung, oh, das hast du dir jetzt aber auch verdient. Da belohnst du dich jetzt mal. So, das wäre eine. Und es ist auch so ein bisschen was so Trotziges dabei. Oder naja, sagen wir mal, dann haben wir noch die Stimme der Vernunft. Die sagt, nee, das ist jetzt aber gar nicht gut und das solltest du nicht machen und isst doch lieber einen Apfel. Die geht dann aber so ein bisschen unter und dann haben wir nämlich noch so einen dritten Anteil, den ich dann ausmache oder so ein Gefühl, was ich dann habe. Ich merke, dass ich dann auch manchmal so ein bisschen so einen kleinen Trotzkopf da habe, der so, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht das Vernünftige zu machen, aber ich mache es trotzdem, weil ich es kann. So ein bisschen, ja. Also wären das so die Anteile, von denen du sprichst?
Ja.
Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, absolut. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist eine Stimme ganz besonders jetzt hervorgetreten. Die fand ich, war dieser Gedanke oder dieser Mythos von, ich muss mich selbst belohnen. Mhm. Was ich heute geleistet habe, das braucht eine Anerkennung, das ist ganz klar. Mhm. Und diese Anerkennung holst du dir damit dann mit der Tafel Schokolade. Mhm. Und da wäre natürlich zu überlegen, ne? Was wären dann Anschlussfragen zum Beispiel von, wo sollte denn die Anerkennung stattdessen herkommen? Mhm. Das wären Überlegungen.
Ja, spannend. Nee, ich finde es gut, dass du, was ich spannend finde, ist, dass du sagst, ja, das ist ein Mythos. Ne, denn so habe ich ja da noch nicht drüber nachgedacht. Ich denke halt dann nur, natürlich stehe ich vor dem Schrank und achte dann so drauf, was geht in mir vor, wenn ich das jetzt tue. Ne? Aber dieses sozusagen, ja, das ist ja ein Mythos, zu sagen, ich belohne mich, ich muss mich belohnen. Ja, okay. Nee, aber brauchen wir
ja, und der andere Mythos ist, dass du dir was Gutes tust.
Ja,
ich meine, mit einer Tafel Schokolade, also ich wüsste nicht, wessen Verdauung damit geholfen wäre oder wessen Haut reiner wird mit einer Tafel Schokolade am Abend. Also die Frage wäre tatsächlich, wie tust du dir tatsächlich was Gutes? Und was brauchst du tatsächlich? Und das ist natürlich ein Punkt, dem wir ja in ganz vertraulichen Gesprächen im Coaching natürlich auch nachgehen, zu sagen, ja, was sind denn meine Bedürfnisse? Und viele Leute haben viel drauf und machen täglich, aber haben den Blick überhaupt nicht mehr offen für ihre eigenen Bedürfnisse. Aber bleiben wir doch einfach mal an dem Beispiel mit deinem Süßigkeitenschrank abends.
Genau, nicht mit dem hypothetischen Süßigkeitenschrank anderer Leute.
Bleiben wir doch mal bei der Schokolade
abends. Ja, mit der, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Man weiß es nicht. Genau, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der zu dir kommt und sagt, Mensch, Frau Hagemann, ich esse jeden Abend oder sagen wir mal 5-mal die Woche eine Tafel Schokolade und bin damit nicht glücklich.
Ja, das ist natürlich, ein sehr rationaler Mensch würde natürlich auch erstmal rationale Vorschläge machen,
ja,
wie man das vermeiden könnte. Ja? Und,
also, keine Schokolade kaufen,
zum Beispiel. Ja, oder den Schrank abschließen. Das heißt, wenn ich neue Wege vorschlage als Coach, ist das nur bedingt hilfreich, weil dir sofort Gegenargumente einfallen. Also entweder ziehst du es ins Lächerliche und sagst, ja, das geht ja nicht, weil, oder ja, ich kann ja nicht ohne Schokolade leben, oder dann mache ich so verrückt, dann genau, verlagere ich die beim Nachbarn und dann passieren noch ganz andere Dinge oder so. Also bei dir kommt sofort eine Gegenreaktion, dass du sagst, gegen rationale Vorschläge hast du sofort rationale Gegenargumente. Und dann sind wir im Coaching genau da, wo wir auch in dem Fall dann sind, dass wir eigentlich immer wieder dasselbe machen. Also jemand macht einen Vorschlag und der andere macht einen Gegenvorschlag oder sagt dir, warum es nicht funktionieren kann. Und das ist natürlich tatsächlich eine Falle, in die man treten kann, wenn man auch sehr rational auf dieser Ebene bleibt. Und deswegen wähle ich gerne andere Wege, um mit meinen Coaches, um mal tatsächlich schon wieder rauszukommen. Und das sind Wege, die tatsächlich über die Sinneswahrnehmung laufen. Und das sind Wege, die dann tatsächlich andere Gehirnareale aktivieren, als die, die wir benutzen, wenn wir rational argumentieren oder gegenargumentieren.
Verstehe.
Hast du Lust, mal das auszuprobieren?
Ja, leg los.
Okay, also wir machen jetzt Übungen, wo wir versuchen, 10 Sekunden lang, und das 10 Sekunden sind 3 Atemzüge, etwas unsere Konzentration auf eine Sinneswahrnehmung zu lenken.
Und diejenigen, die uns jetzt zuhören, dürfen natürlich gerne mitmachen. Ne?
Genau, man braucht noch nicht mal seine Augen schließen, man braucht eigentlich gar nichts dafür, außer ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Und ich lenke die Aufmerksamkeit jetzt. Also die allererste Übung, die ich auch mit meinen Coaches mache, gerade wenn es festgefahren wird, ist Atem. Also wir machen einfach jetzt mal 3 Atemzüge. Ja? Wir atmen ein durch die Nase am besten, genau. Und ausatmen durch den offenen Mund. Sehr gut. Und ich merke schon, was sofort passiert ist, du tust die Beine weiter auf den Boden, du machst mehr Platz. Ja? Was noch besser ist, ist zum Beispiel die Arme hochzunehmen beim Einatmen durch die Nase. Und die Arme wieder runter beim Ausatmen durch den Mund.
Also ich sage das jetzt mal dazu, sie sitzt vor mir wie so eine Balletttänzerin und führt die Arme von unten beim Einatmen über den Kopf zusammen und dann in einem großen Kreis wieder beim Ausatmen wieder. Oder ich merke richtig, wie das hier so schön, schön.
Was merkst du genau?
Also ich merke jetzt bei mir, wird es richtig schön offen gefühlt, im Brustkorb, also es ist eine Dehnung dabei. Ich atme tiefer und ich atme natürlich auch langsamer und bewusster. Also wenn ich ein Wort dafür finden müsste, ist es kraftvoller.
Ja, siehst du? Und schon kommen wir aus einer Schleife, in der wir uns gefangen und genau gebunden und eingesperrt gefühlt haben, zu etwas, wo wir uns offen fühlen, erdverbunden, kräftiger, selbstbewusster und so weiter. Genau, das war nur das das Allersimpelste sind diese drei Atemzüge. Mhm. Ja. Cool. Was wir jetzt aber noch weitermachen können, ist zum Beispiel mit visuellen Reizen. Also ich gebe dir jetzt eine Aufgabe und du schaust mal. Und das dauert auch nicht länger als 10 Sekunden, aber es wird dir vielleicht ein bisschen länger vorkommen. Mhm. Und zwar hast du die Aufgabe, an mir vorbeizuschauen in den Raum und etwas dort zu entdecken, was du vorher noch nicht entdeckt hattest. Mhm. Und schaust dir ganz genau an, welche Struktur es hat, welche Farbe, ob es einen Schatten wirft. Gut, das waren jetzt 3 Atemzüge lang. Und in dem Moment, in dem wir diese Übung gemacht haben, hast du jetzt zum Beispiel nicht mehr an dein Problem gedacht oder an deine Schleife, in der du dir schon wieder steckst.
Stimmt.
Im Gegenteil, du hast dich geöffnet, du hast was Neues entdeckt, du hast quasi deine Neugierde aktiviert und bist auf einen ganz neuen Aspekt in deiner Umgebung aufmerksam geworden.
Das stimmt. Also ich habe so quasi den Trampelpfad oder den gut ausgetrampelten Pfad, wo Problem, Grübelei draufsteht, verlassen und bin wo ganz anders lang gegangen.
Richtig.
Spannend. Cool.
Und das gibt es mit jedem Sinneskanal, so zum Beispiel auch mit dem Hören, auch mit dem Tasten. Und solche Übungen helfen, um erstmal auszusteigen und um sich mit sich auch selbst in Kontakt zu kommen.
Ja, und ich denke jetzt auf einer anderen Ebene, was machen wir da? Man macht sich bewusst oder man öffnet sich bewusst für Neues.
Richtig, genau.
Ja, guter Punkt.
Und was im Coaching dann oft passiert, ist, dass ich natürlich das Thema einwebe in solche Übungen, beziehungsweise dass Leute ganz angerührt werden. Also, dass sie sich anrühren lassen und auf einmal merken, körperliche Reaktionen, zum Beispiel Gänsehaut. Bekomme ich jetzt Gänsehaut, wenn wir hier sitzen? Oder ein bestimmtes Wärmegefühl oder ein bestimmtes enge Gefühl. Mhm. Und das sind dann immer Anhaltspunkte, in denen man mit dem Coaching weiterarbeiten kann. Und dann sind wir beim Körper und da können wir über dieses enge Gefühl, Wärme oder Gänsehaut eher sprechen, anstatt uns um das Problem, um das ursprüngliche Problem zu drehen. Also was mir immer wichtig ist, dass die Leute sich tatsächlich angerührt fühlen und mit sich selbst wieder in Kontakt kommen. Und dann merkt man oft, das Thema ist gar nicht die Autobahn oder der Ärger über sich selbst oder die Situation, in der sie sich befinden. Es ist auch nicht die Schokolade.
Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das finde ich ja spannend, was du erzählst. Das heißt, ihr würdet dann an körperlichen Symptomen, sage ich jetzt mal, oder an Gefühlen, an Dingen, die Leute spüren, würdet ihr oder würdest du dann mit deinem Klienten weitergehen? Was ist das dann? Ist das dann so eine Spur, auf die man sich begibt, was eigentlich dahinter steckt? Die Spur nach dem Bedürfnis, ist das deine Erfahrung oder warum machst du das?
Ja, was dann hochkommt, sind oft ganz existenzielle Themen. Mhm. Also zum Beispiel Enge ist oft Angst. Ne? Mhm. Was bedrückt mich da? Was macht mich eng und was macht mir Angst? Gänsehaut ist eher sowas wie, vielleicht bin ich neugierig auf was oder verspüre ich eine besondere Verbindung oder bin ich auf einer Spur von was ganz Besonderem. Mhm. Ne? Und das sind dann ganz fundamentale Themen. Und die mag ich so sehr, weil wir weg sind von einem oberflächlichen Thema. Ja, wir sind weg von, soll ich dies machen oder das machen? Also oft genau da, wo ja Leute auch in Ambivalenzen feststecken, sondern wirklich sagen, okay, um was geht es tatsächlich? Um was geht es wirklich? Und wenn man das dann bearbeiten kann und wenn man das dann zulässt und bearbeitet in einem Coaching-Prozess, dann lösen sich die anderen Probleme dann auch dann schon fast in Luft aus.
Okay, das heißt, das nächste Mal, wenn ich vor meinem Süßigkeiten-Schrank stehe, bin ich gut beraten, 3 Atemzüge zu machen.
Auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, was würdest du mir denn empfehlen, auf was Neues zu fokussieren oder lieber zu gucken, wo spüre ich das jetzt im Körper? Und dem hinterher zu forschen, quasi meine Lupe rauszunehmen und zu sagen, was habe ich denn jetzt für ein Gefühl und was sagt mir das gegebenenfalls über mein Motiv, warum ich hier stehe? So Sherlock Holmes-mäßig.
Ja, ich würde dir raten, vielleicht heute noch gar nichts zu ändern. Die 3 Atemzüge sind immer eine gute Idee. Also immer, das kannst du eigentlich immer machen. Auch vor der Tür von dem Schrank, wo die Schokolade ist. Ich würde dir vorschlagen, die Schokolade heute Abend auch so zu essen. und dich dann dabei zu beobachten. Mhm. Was denkst du über dich und welche Gefühle kommen bei dir hoch? Und wenn du, nachdem du die Schokolade gegessen hast, leichtes Bauchweh verspürst, dann würde ich auch das dann einfach registrieren und mir dann vielleicht überlegen, okay, was ist denn ein Weg, wie ich mir wirklich was Gutes tun kann? Also was braucht mein Körper und was brauche ich zur Erholung und was brauche ich, um mir meine Anerkennung zu geben, die ich brauche? Und ja, wen könnte ich da vielleicht auch involvieren in die Aufgabe?
Und das finde ich so schön, diese Rückverlinkung zu dem, was du vorhin gesagt hast. Dieses, dass nicht so, ich stelle ein Verhalten fest und dann ist die natürliche Konsequenz, ich muss was anderes machen, sondern zu sagen, nee, es reicht, wenn ich mich erstmal, vielleicht ist das zu viel, gleich was anders machen zu wollen, sondern es reicht, wenn ich mich erstmal einigermaßen wohlwollend dabei beobachte und mehr über mich rausfinde.
Ganz
genau. Das ist ein guter erster Schritt.
Ja, absolut.
Und ich kann mir vorstellen, dass es den Klienten auch den Druck nimmt, wenn du sagst so, nö, ich rate ihnen heute Abend, das genauso zu machen, wie sie sonst auch machen, aber mit einem anderen Fokus.
Ganz genau. Mit dem Fokus auf sich und zu schauen, was ist die Wirkung.
Ja. Ja, cool. Jetzt hake ich gerade so ein bisschen, weil ich das total schön finde, hier mit dir gegenüber zu sitzen und das mit dir zu machen. Jetzt, die Leute, die uns jetzt zuhören, haben die Chance nicht. Gibt es irgendeine Anleitung von dir, wo man dich sehen kann, wo du das machst?
Ja, gibt es. Also man kann mich nicht sehen, sondern hören.
Okay.
Ich habe ein Video gemacht auf YouTube und das findet man, wenn man bei YouTube Change Management und Coaching eingibt, also und zum Kaufmanns und.
Okay.
Und diese Übung heißt Bemerken. Und genauso fängt die dann auch an, dass man lernt, in einer bestimmten Situation seine Aufmerksamkeit tatsächlich auf die inneren Prozesse zu leiten, also Gefühle und Gedanken, ohne darauf zu reagieren.
Ja, Esther, Mensch. Ich werde heute Abend eine Tafel Schokolade, was ich ja sonst nie mache, ganz bewusst eine Tafel Schokolade essen.
Denk an mich, wenn du die Schokolade
dir
isst.
Dir zu Ehren, wollte ich sagen. Ja. Dir zu Ehren esse ich zwei. Und ja, bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast, hier bei deiner Hausapotheke der Selbstwirksamkeit teilzunehmen.
Danke für deinen Beitrag.
Danke dir, Christine.